Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts des Deutschen Ärztinnenbundes. In den nächsten 45 Minuten befassen wir uns mit Zukunftsthemen. Und da stehen Fragen zur Digitalisierung, KI, aber auch Ethik in der Medizin und geschlechtersensible Medizin sowie Reformvorhaben im Mittelpunkt. Und dann richten wir den Blick weit über den Tellerrand und fragen nach, welchen internationalen Herausforderungen Ärztinnen begegnen müssen. Wenn Sie sich erinnern mögen, wir hatten in der ersten Folge begonnen mit der Vergangenheit und Geschichte des Deutschen Ärztinnenbundes. In der zweiten Folge warfen wir ein Schlaglicht in die gegenwärtige Arbeitswelt und analysierten, warum Frauen in der Medizin immer noch nicht dieselben Karrierechancen haben wie ihre männlichen Kollegen. In dieser Folge dreht sich alles um die Zukunft. Ich könnte auch sagen, willkommen in der Glaskugel, die ihr Licht jedoch weit in die Gegenwart reflektiert. Ich habe viele interessante Interviews geführt und festgestellt, dass die Themenfelder nicht unbedingt voneinander zu trennen sind. Alles hängt immer irgendwie mit allem zusammen. Doch zunächst wollen wir junge Ärztinnen fragen, was sie von ihrem Beruf erwarten. Wir haben uns umgehört bei der Festveranstaltung des Deutschen Ärztinnenbundes.
Ich wünsche mir für die Zukunft des Deutschen Ärztinnenbundes flache Hierarchien, mehr Digitalisierung und mit anderen Frauen unterstützenden Verbänden zusammen für eine bessere Zukunft in der Medizin zu arbeiten. Und ich hoffe, dass ich als Teil des Deutschen Ärztinnenbundes meine Erfahrungen an andere Generationen weitergeben kann und freue mich auf eine lange Mitgliedschaft.
Mir ist besonders wichtig, dass sich die Ärztinnen untereinander vernetzen. Das heißt, vor allem die jüngere Generation die Brücke schlagen kann zur älteren Generation und da von diesem reichen Erfahrungsschatz einfach profitieren kann.
Ich wünsche mir, dass wir uns über den Deutschen Ärztinnenbund weiterhin gut vernetzen und dass die jungen Kolleginnen den Mut haben, genau den Weg zu gehen, den sie für ihre medizinische Zukunft haben wollen und dass die Themen, die für Frauen in der Medizin relevant sind, wie beispielsweise Vereinbarkeit Beruf-Familie, familienfreundliche Arbeitszeiten, mehr in den Fokus gerückt werden, damit flächendeckend eine gute medizinische Versorgung stattfinden kann.
Die Stichworte sind gute Vernetzung, und auch ein Brückenschlag zwischen der jüngeren und der älteren Generation unter Berücksichtigung der Medizin für Frauen und Männer. Außerdem Empowerment, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, flache Hierarchien und Fortschritte in der Digitalisierung und KI im medizinischen Bereich. Beginnen wir mit der geschlechtersensiblen Medizin. Dazu begrüße ich Brigitte Strawald. Sie koordiniert die Pettenkofer School of Public Health an der Ludwig-Maximilians-Universität München. In Forschung, Lehre und Praxis konzentriert sie sich auf die Realität und Zukunft der Gesundheitskommunikation und auf ethische und evidenzbasierte Entscheidungsfindung. Dazu gehört auch ein kritischer Blick auf algorithmische Entscheidungsunterstützungssysteme, insbesondere im Hinblick auf Anwendbarkeit, Zuverlässigkeit und geschlechtsspezifische Verzerrungen. Und genau darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Einen schönen guten Tag, Frau Strawald. In unserem Vorgespräch hatten Sie Gendermedizin oder geschlechtssensible Medizin so beschrieben, dass sie sich nicht nur mit dem biologischen, sondern auch mit dem soziokulturellen Geschlecht befasst, also auch mit dem Einfluss, den Rollenzuschreibungen, Normen und gesellschaftliche Vorstellungen haben.
Der Ursprung ist tatsächlich aus der Erkenntnis, dass Frauen und Männer unterschiedlich auch in der Medizin behandelt werden müssen, dass wir hier Unterschiede haben, die oft wenig beachtet wurden und es dadurch zu Nachteilen für Frauen und für Männer und natürlich auch für die nicht-binären Menschen gekommen ist. Ich glaube, dass der Begriff geschlechtersensible Medizin eigentlich besser ist. Aber ich will da gar nicht in eine zu semantische Diskussion einsteigen, weil das der gerade Gender natürlich so ein Kampfbegriff geworden ist in der letzten Zeit. Und die Idee eigentlich das Wichtige ist, nämlich, dass wir die Geschlechter beachten müssen, dass wir in der Forschung und in der Versorgung viele Versäumnisse haben, die es jetzt gilt, endlich zu verstehen und zu beachten.
Kann man denn sagen, dass Frauen anders krank sind als Männer?
Ja, und sie sind auch anders gesund als Männer. Aber das ist jetzt natürlich genau diese pauschale Aussage, die es so schwierig macht, es dann auch zu fassen. Weil ich glaube, Menschen sind unterschiedlich gesund und krank. Das ist ja jetzt, glaube ich, auch diese Überlappung mit dem, was wir individualisierte Medizin nennen, dass wir sagen, dieses über einen Kamm scheren ist manchmal ganz tauglich für den Alltag, aber oft dann eben auch nicht. Und diese Entwicklung in der Medizin, dass wir individueller gucken, wie Menschen gesund und krank sind, trifft natürlich auch auf jetzt diese größeren Gruppen von Frauen und Männern zu. Und wir haben nur da diesen großen blinden Fleck, dass darauf einfach lange Zeit überhaupt nicht geachtet wurde. Auf individualisierte Medizin schon. Das ist dann auch wieder hip gewesen und auch attraktiv gewesen für Forschung. Aber da wurde dann dieses Geschlechterbezogene ausgeblendet. Und dieser blinde Fleck ist einfach eine Ungerechtigkeit. Und ich glaube, darauf bezieht sich die geschlechtssensible Medizin oder Gendermedizin, weil wir das nicht nur auf Medizin fokussieren, sondern eben sagen, das ist ein systemisches Problem. Das ist ein Problem, das auf allen Ebenen zu finden ist, in den Führungsebenen, in den Versorgungsebenen, in den politischen Entscheidungsstrukturen. Und deswegen zieht sich das so durch und deswegen müssen wir da so viel verändern.
Wie weit sind wir in Deutschland, wenn es um geschlechtersensible Medizin geht? Gehört das zum medizinischen Alltag in der Praxis? Können Sie uns bitte Beispiele nennen, in welchen Gendermedizin eine ausgesprochene Rolle spielt in der Diagnose und Therapie von Krankheiten?
Darauf kann ich keine richtig gute Antwort geben, weil wir keine Analyse haben des Status quo. Jetzt bewege ich mich in einer Umgebung, in der ganz viel über Gendermedizin gesprochen wird und diskutiert wird. Aber das verzerrt natürlich den Blick. Umgekehrt höre ich immer wieder, sowohl von Patientinnen, von Bekannten, Freundinnen, was alles nicht beachtet wurde in der Versorgung, sei es als Ärztin, also als Kollegin von Kolleginnen, aber eben auch als Patientinnen. Das heißt, ich fürchte, wir haben hier einen Fleckenteppich. Wir haben einzelne Zentren, die sehr gut sind, darauf zu achten. Wir haben Bereiche, die wahrscheinlich ganz gut sind. Aber ganz ehrlich, was wir wirklich bräuchten, wäre eine solche Analyse, die uns mal zeigt, wie gut wir gerade sind, also was der Stand ist.
Kann man denn sagen, dass in den letzten Jahren Männer besser diagnostiziert und therapiert wurden als Frauen? Und woran könnte das liegen?
So würde ich es nicht formulieren. Das war einfach eine Medizin, die in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten eigentlich immer vom Modell Mann ausging. Wenn Medikamente erforscht wurden, dann war das an Männern. Und die Frauen wurden dann quasi mitgedacht und die Dosierungen angepasst an Körpergewicht und Größe. Aber es wurde nicht berücksichtigt, dass da noch andere Faktoren eine Rolle spielen, wenn Medikamente verstoffwechselt werden beispielsweise. Ob das besser ist oder schlechter, ist eine Frage, die sich auch nicht so pauschal beantworten lässt, weil das natürlich auch Nachteile für Männer geben kann. Und wie gesagt, wenn wir mal aus dem Binären rausgehen, natürlich für alle, die dazwischen sich definieren, sowieso. Aber es war einfach eine sehr enge Brille, die immer vom Modell Mann als Standardmodell ausging. Und das hat Nachteile für alle.
Ich möchte noch einmal ganz kurz die Taschenlampe ins Universum halten und nachfragen. Wie sieht es denn aus in Forschung und Lehre bezüglich Gendermedizin? Gehört dies schon regelmäßig zum Lehrplan oder ist es doch noch ein Nischenthema?
Es war lange Zeit überhaupt kein Thema. Es kommt jetzt langsam dazu, dass wir Forschungsförderung haben. Ich gehe jetzt mal von Deutschland aus. Ich will die Brille gar nicht zu weit aufmachen. Aber in Deutschland ist es so, dass es seit einiger Zeit Förderprogramme gibt für diese geschlechtssensible Medizin und Versorgung. Aber wir haben einfach eine riesige Lücke. Das heißt, das, was hier angeboten wird, ist noch sehr, sehr wenig für das, was zu tun ist. Aber immerhin, es ist erkannt worden, aber es ist, wie gesagt, es ist schon noch nischig und mit überschaubaren Mitteln auch ausgestattet. Und das muss sich unbedingt ändern.
Zurzeit ist das Thema Digitalisierung und KI nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in den Gesundheitsberufen in aller Munde. Welche Rolle spielen die neuen digitalen Möglichkeiten, insbesondere in der Gendermedizin? Werden sie ausreichend genutzt?
Also zunächst mal denke ich, Digitalisierung ist und KI ist, also ob wir das mögen oder nicht oder positiv oder negativ sehen, sondern das ist, wird die Realität der Gesundheitsversorgung ausmachen und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und wie jede Technologie gibt es da helle und dunklere Seiten und positivere und riskantere. Für mich ist die große Chance, gerade bei KI, das ist jetzt ein Thema, das alle diskutieren wollen, weil es auch so herausfordernd ist und von allen als herausfordernd erkannt wurde, im Gesundheitsbereich und zwar sowohl politisch als auch in der Forschung, als auch in der Versorgung. Und das ermöglicht uns zu diskutieren, wo die echten Probleme liegen. Und bei KI haben wir einfach so als Grundstrukturen, es geht um Daten und Algorithmen. Und dann wird ja oft der Vorwurf gemacht, ja, die Algorithmen sind zu ungerecht und führen zu einer Verzerrung. Nur das sind nicht die Algorithmen oder zumindest nicht primär, sondern wir müssen hier über die Daten reden. Und wie Sie ja schon angeführt haben, es gibt jetzt natürlich neue Möglichkeiten, Daten zu erfassen. Aber Daten an sich taugen noch nicht, wenn sie nicht strukturiert erfasst sind, wenn wir damit auch nichts anfangen können. Und da fehlen uns noch ein paar Strukturen. Aber unabhängig davon müssen wir damit leben, dass wir große, große Lücken in den Datenbasen haben. Zum Beispiel, wenn es darum geht, sagen wir mal, Entscheidungsunterstützungswerkzeug KI-basiert zu konstruieren oder zu entwickeln. Und dafür müssen wir natürlich auf Daten zurückgreifen, die allerdings, und das hatten wir ja schon, vorwiegend von Männern erfasst wurden bislang. Und wir haben hier so eine Schlagseite drin, die die KI ja nicht automatisch wegzaubert, sondern die sie übernimmt, im Zweifelsfall auch verstärken kann. Und ja, es gibt dann immer Möglichkeiten, das oder zu versuchen, das zu verringern. Aber diese Schlagseite ist erstmal da. Nur wir können das jetzt nehmen und erklären, warum diese Schlagseite entstanden ist, diese Verzerrung oder dieser Bias, wie wir ihn nennen. Und das hat Gründe, dass wir bislang zu wenig darauf geachtet haben. Und warum ist das passiert? Weil es keine Awareness dafür gab, weil es kein Bewusstsein dafür gab, dass das wichtig ist und auch keine Förderung dafür gab, solche Daten strukturiert zu erfassen. Und das wiederum liegt an den grundsätzlichen Strukturen, die wir eben im Gesundheitswesen haben, dass wir zu wenig Frauen haben, die das mitkonzipieren, mitdenken und mitreden. Das heißt, wir können im Grunde das ganze Bild hier gut aufmachen, wie es dazu kommen kann, dass wir mit zu unzureichenden Daten in der KI arbeiten müssen und dass wir, wenn wir das besser machen wollen, auch grundlegende systemische Änderungen brauchen.
Bei KI geht es ja nicht nur um die Anwendung, sondern auch um die Frage, wer sie programmiert. Welche ganz konkreten Vorteile würde es mit sich bringen, wenn bei Datenerhebung und Forschung mehr auf genderspezifische Aspekte eingegangen werden würde? Werden hier schon bei der Programmierung Gender-Aspekte ausreichend berücksichtigt?
Kurze Antwort, ja. Wobei das jetzt sehr pauschal ist. Es gibt da natürlich die ziemlich spannende neue Femtech-Szene, die auch von Frauen mitgeprägt wird, aber nicht nur. Aber so grundsätzlich, ja, wir haben, und das wissen wir alle, zu wenig Frauen, die im IT-Bereich aktiv sind und auch in der Startup-Szene zu wenig aktiv sind. Da ist ja eine riesen Kluft zwischen Männern und Frauen. Und das macht natürlich etwas mit den Produkten, die dann entstehen oder mit den Entwicklungen, die dann entstehen. Und wir können das auch immer und immer wieder an Beispielen zeigen, dass einfach diese Gender-Aspekte nicht mitgedacht wurden. Gar nicht aus böser Absicht, sondern einfach, weil das einfach nicht mitgedacht wurde, gar kein Bewusstsein dafür war. Und auch das müssen wir natürlich ändern.
Durch den Wissensfortschritt in den letzten Jahren haben sich in Deutschland schon einige Dinge bewegt. Es wurde die Gesellschaft für Gendermedizin gegründet. An der Charité wurde das Institut für Gendermedizin aufgebaut. Und in Bielefeld wurde dieses Jahr ein Lehrstuhl für geschlechtersensible Medizin besetzt. Vereinzelt beginnen sich auch studentische Projekte für die Gendermedizin stark zu machen. Wenn man aber nach Schweden, Kanada oder in die USA blickt, dann scheint Deutschland im Medizinstudium in Bezug auf Gendersensibilität noch sehr am Anfang zu stehen. Woran mag das liegen? Welche Rückschlüsse ergeben sich hieraus für die Lehre? Was muss sich ändern?
Der Vergleich mit anderen Ländern ist ja wie immer. Es gibt die Leuchten und die ein großes Vorbild sind, weil sie schon viel, viel weiter sind. Wir haben aber international sehr viel mehr Länder, in denen gar nichts passiert oder sehr wenig passiert. Und wir bewegen uns da irgendwo zwischendrin. Ich bin da eher auf der Glas-halb-voll-Seite und denke mir, ja, es tut sich etwas. Wir haben hier vor allem, was mich richtig freut, viele studentische Initiativen, die von sich aus sagen, wir brauchen diese Inhalte, wir müssen mehr dazu wissen und die dann auch ihre eigenen Ringvorlesungen organisieren oder andere Aktivitäten selbst ins Leben rufen. Und das halte ich für eine großartige Sache, die wir natürlich unterstützen müssen. Und ja, wir müssen das allerdings auch ins Curriculum integrieren. Das ist nur, das wissen alle, die das medizinische Studium kennen und die Struktur, die es hat, ein mühsamer Prozess, weil das wirklich diese nationale Lernzielkatalog beispielsweise, das sind Sachen, die haben eine enorm lange Vorlaufzeit, bis da etwas integriert wird. Und so lange würde ich jetzt ungern warten. Aber entscheidender ist natürlich, dass diejenigen, die die Lehre machen, also ob das jetzt in innerer Medizin ist oder in Chirurgie ist oder in Radiologie ist oder in egal welchem dieser medizinischen Fächer, das mitdenken. Es muss ja Bestandteil in den einzelnen Fächern sein. Und das ist aus meiner Sicht das Ziel, das wir haben müssen.
Machen wir einen gedanklichen Schnitt und kommen wir zu einem weiteren wichtigen Thema, ethische Fragen in der Medizin. Seit 1999 gibt es den Ethikausschuss im Deutschen Ärztinnenbund. Der Ausschuss beschäftigt sich mit ethischen Fragen der Medizin aus Patientinnen- und Ärztinnensicht. Aktuell ist das die Positionierung zur Regelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuches. Eine Stellungnahme zur ärztlichen Assistenz bei Selbsttötung ist in Arbeit. Ich habe mich mit Dr. Gabriele Dubois unterhalten. Sie ist Vorsitzende des Ethikausschusses im DEB. Frau Dubois, der Ethikausschuss ist dem Deutschen Ärztinnenbund außerordentlich wichtig. Welche Themen liegen aktuell auf der Ausschussagenda?
Ja, der Ethikausschuss, den es seit 25 Jahren im Deutschen Ärztinnenbund gibt, hat immer wieder aktuelle Themen zu bearbeiten. Und das aktuellste im Moment ist tatsächlich die Herausnahme des Paragraph 218 aus dem Strafgesetzbuch. Da haben wir eine Stellungnahme geschrieben. Das haben aber viele Frauenverbände gemacht. Ich denke auch, wir brauchen viele Leute, die sich dafür einsetzen, damit eine Änderung da endlich durchgesetzt wird.
Können wir hier bitte noch einmal genauer hinsehen? Warum sollen Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden, Frau Dubois?
Also das eine ist, dass ein Schwangerschaftsabbruch ja immer noch so ein Tabuthema ist, dass man diskriminiert wird oder sich so fühlt, wenn man zugibt, dass man das selber gemacht hat. Auch die Ärzte, die das durchführen, sind immer in so einer Situation, dass sie auf ihren Ruf achten müssen. Deswegen wird da möglichst wenig drüber gesprochen. Ich erlebe das selber. Ich bin genetische Beraterin. Da müssen wir gelegentlich auch über einen Schwangerschaftsabbruch sprechen, dass die Leute gar nicht wissen, wie das in der Praxis abläuft. Irgendwie aber auch trotzdem darauf vertrauen, es wird schon gehen. Nur dann muss man jemanden finden, der weiß, diese Klinik würde einen Abbruch machen oder diese Praxis. Und man muss sich aber erst noch an diese und jene Regeln halten. Sonst ist man eben im Bereich, dass das illegal ist, dass man irgendwelche Strafen bekommen kann. Und das macht die ganze Entscheidung noch mal emotional viel schwieriger. In meinem Bereich, also jetzt in der genetischen Diagnostik, wenn da ein Kind eine schwere Störung haben sollte, überhaupt von dem Kind zu verabschieden, ist schon schwierig genug, aber dann auch noch irgendeine kriminelle Handlung dafür machen zu müssen, das ist einfach nochmal eine zusätzliche Belastung.
Auch hier möchte ich noch einmal nachhaken. Sehen Sie sich in diesen Fragen von politischer Seite ausreichend unterstützt oder eher nicht?
Manche Parteien sind da durchaus offen und sagen, das ist ein Paragraph, der aus ganz anderen Zeiten stammt. Der ist ja schon von 1871. Und damals wollte man einfach viele Kinder, viele Soldaten haben. Solche Überlegungen haben damals eine Rolle gespielt. Heute, ja, geht es zum Teil um Schwangerschaften, wo nachgewiesen ist, dass das Kind vielleicht eine schwere Behinderung hat, aber natürlich auch um die ungewollten Schwangerschaften, die einfach passieren, obwohl wir heutzutage ja viel darüber wissen und Möglichkeiten haben, Schwangerschaften zu verhüten, trotzdem passiert es. Also da denke ich, wir sehen schon, dass die Politiker die Frauen verstehen, dass eine andere Regelung dahin gehört. Aber es gibt auch die christlichen Parteien, die einfach da den Lebensschutz als höchstes Gut darstellen und nicht, dass die Frau jetzt in einer schwierigen Konfliktsituation ist und dass der Frau vielleicht geholfen werden muss. Es sind halt zwei Individuen, ein Embryo und eine Frau, denen man da irgendwie das Recht zugestehen muss, dass sie ihr Lebensrecht sozusagen durchsetzen können. Das ist nicht von überall in der Politik gesehen. Und viele haben jetzt den Eindruck, es läuft ja irgendwie, warum soll man da was ändern? Das ist unser Problem. Also man müsste die, die eigentlich bereit sind, was zu ändern, so weit bringen, dass sie wirklich einen Antrag jetzt in den Bundestag einbringen, wie man das anders regeln könnte. Aber das heißt, dass man da diskutieren muss und dass man da eine Lösung finden muss, weil es verschiedene Ansichten dazu gibt. Und ja, das ist offensichtlich ein Problem im Moment.
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort, Frau Dubois. Ich würde jetzt gern mit Ihnen in die Zukunft blicken und das große Ganze betrachten. Womit sollte sich der Ethikausschuss dringlich befassen und warum?
Als der Verein gegründet wurde, ging es eher darum, dass es so wenig Ärztinnen gab, die auch ganz schlecht behandelt wurden. Die durften nicht sich einfach niederlassen oder irgendwo mitarbeiten. Also da musste man Wege finden. Die Zeiten haben sich geändert. Die Anzahl der Studentinnen ist schon auf 60-70% jetzt gestiegen. Aber das gibt neue Probleme. Also wir müssen sehen, wie wir als Frauen weiterhin gute Medizin machen können. Schon immer hatten die Frauen eben das Problem, dass sie auch eine Familie mit versorgen müssen. Also wie kann man die Balance zwischen Arbeit und Familie, Life, Work, Balance hinkriegen? Wir wissen, dass eigentlich das gehen müsste, aber dann müssen die Bedingungen stimmen. Geht zum Teil um die Weiterbildung, wie lange Zeit darf die unterbrochen werden, wenn man Kinder hat. Aber auch, wie uns neue Techniken vielleicht helfen können. Und da ist ja jetzt in aller Munde, dass es die künstliche Intelligenz gibt, die uns großartig helfen wird. Das wird man kritisch sehen müssen oder genauer angucken müssen. Und da denke ich, ist der Ethikausschuss dann auch so eine Institution, die sich mit den Fragen, wo muss man aufpassen, wo wird es für die Ärzte und auch für die Patienten gefährlich, sich auf künstliche Intelligenz einzulassen. Also die Idee, dass irgendwelche Informationen aus dem Internet und aus irgendwelchen Datenbanken gesucht werden, das ist doch sicherlich richtig, dass das die Maschine viel schneller kann und viel umfänglicher. Aber immer auf den Einzelfall bezogen, denke ich, braucht man dann eben doch eine Auswahl. Passt das für diesen Patienten, für diese Patientin, die ich hier habe, überhaupt? Diese Informationen, die ich jetzt gefunden habe, was wähle ich da aus? Ja, das Vermitteln zwischen den Informationen, die man da so bekommt und dem Patienten, wen überfordere ich damit? Manche Patienten sind ja selber schon sehr informiert heute. Damit leben wir aber jetzt schon eine ganze Weile, dass die Patienten sich vorher informieren, was es so an Wissen zu Krankheitsbildern oder zu neuen Techniken gibt. Und die kommen dann und fordern dies und jenes. Das hat manche Ärzte und Ärztinnen natürlich am Anfang verunsichert, dass die vielleicht jetzt mehr wissen als man selber. Aber da muss man, glaube ich, ganz ruhig bleiben und sich erzählen lassen, was die schon wissen. Und dann muss man das so ein bisschen einordnen, was passt jetzt hier und was passt nicht so gut und woran hat man noch nicht gedacht. Diese ganzen Techniken sind natürlich im Moment darauf angewiesen, dass man sie erstmal schult, dass sie überhaupt das, was sie bringen sollen, wieder ausspucken können. Ja, die Sorge, dass solche Maschinen manchmal am Ende dann doch schlauer sind und auch lernen, individuell vorzugehen. Diese Gefahren muss man einfach im Auge behalten und dafür ist der Ethikausschuss, denke ich, eine gute Adresse.
Welche ethischen Probleme und Dilemmata sehen Sie in der Zukunft, die insbesondere KI und Digitalisierung betreffen? Gibt es spezielle ethische Probleme, mit denen Frauen vermehrt konfrontiert sein werden?
Ja, ehrlich gesagt haben wir uns da wirklich noch nicht so die Gedanken drüber gemacht. Ich persönlich denke immer, dass die Frauen vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit diesen Techniken umgehen, aber das ist vielleicht eher von mir ausgeschlossen. Also ich wende das gerne an, aber ich verstehe eigentlich nicht, wie das funktioniert und wo da die Gefahren sind. Und da müssen wir Frauen vielleicht so ein bisschen die Angst vor dieser Technik verlieren, uns da wirklich drauf einlassen, aber auch die Gefahren dann benennen können. Also Digitalisierung ist zwar technisch schwierig und finde ich, kostet auch Zeit. Also ich habe das erlebt in meiner genetischen Praxis, dass wir da so ein neues Patientenprogramm haben, wo aber auch alle Techniken aus der Genetik jetzt mit einbezogen werden. Und es auch diese Möglichkeit gibt, dass in einer Praxis mehrere Leute. Wir waren dann eben ein größeres Team in einer Gemeinschaftspraxis mit 5, 6 Ärzten, dass man sich besser austauschen kann, dass alle denn auf demselben Stand der Informationen sind. Als ich mal angefangen habe, war ich in einer Einzelpraxis und da habe ich ja jeden Patienten gekannt und alles gewusst, was ich mit dem besprochen habe. Und dann war das immer so überhaupt kein Problem, wenn jemand anruft, dann weiß ich, was ich zu sagen habe. Aber wenn ich einen Patienten am Telefon habe, der von jemand anders beraten wurde, dann kann ich aber in dieser digitalen Akte sehen, was schon besprochen wurde und was der für Wünsche hat und worauf es dem jetzt ankommt. Und dann kann so eine Praxis auch wirklich gut arbeiten. Bei der KI, ja, also in der Genetik denke ich, man könnte sagen, zum Krankheitsbild XY hätte ich gerne die derzeitigen Informationen, die bekannt sind, auch über die Therapie. Und dann hat man das ja innerhalb von Sekunden. Und wenn ich das selber machen müsste, würde mich das Stunden kosten, bis ich das alles rausgesucht habe. Wahrscheinlich muss man dann aber trotzdem das nochmal gewichten. Was würde man jetzt verwenden wollen und was ist eher irgendein Seitenarm? Aber ob das so unterschiedlich zwischen Männern und Frauen ist, das sehe ich im Moment noch nicht.
Künstliche Intelligenz und Digitalisierung werden auch an dem Ethikausschuss des DEB nicht spurlos vorbeigehen. Ganz praktisch betrachtet, welche Vorteile sehen Sie in der KI für Ihre Arbeit?
Ja, also in der Genetik denke ich, man könnte sagen, zum Krankheitsbild XY hätte ich gerne die derzeitigen Informationen, die bekannt sind, auch über die Therapie. Und dann hat man das ja innerhalb von Sekunden. Und wenn ich das selber machen müsste, würde mich das Stunden kosten, bis ich das alles rausgesucht habe.
Welche Vorbildfunktion kann der Ethikausschuss gerade für junge Ärztinnen haben? Überspitzt gefragt, braucht es in Zukunft noch einen Ethikausschuss? Und mit welchen Themen müssen sich Medizinerinnen und Mediziner dann befassen, die möglicherweise auch eine ethische Haltung hinterfragen?
Das erhoffen wir uns schon, einfach diese Sichtweise mal was zu hinterfragen. Die jungen Kollegen kommen in eine Klinik oder heutzutage wird auch in den Praxen ausgebildet und die kriegen einfach alles so vorgesetzt. So machen wir das hier und so steht das in den Büchern und das ist der Stand der Kunst im Moment. Aber dass man da auch mal hinterfragt, ist das denn wirklich richtig, nur weil das jetzt ein paar Jahre so gemacht worden ist, hat sich nicht, wie ich vorhin schon erzählte, auch die Erfahrung geändert oder gezeigt, dass sich manche Sachen doch besser anders behandeln lassen oder ja, die ganzen Möglichkeiten, die man heute hat, braucht man die überhaupt? Also auch eine Art Priorisierung, was ist denn überhaupt absolut notwendig und was ist eher so zusätzlich auch noch ganz schön nice to have, aber braucht man jetzt nicht zum Überleben? Also dass man damit einfach sich selber hinterfragt, ja, ich denke schon, ein Arzt, eine Ärztin zu sein, heißt ja auch, eine Haltung zu haben, wenn man Leuten helfen will, muss man irgendwas auch vertreten oder zu anderen Sachen sagen, nein, also das gibt's bei uns nicht, das halte ich nicht für notwendig oder überhaupt für falsch, solche Behandlungen oder solche Untersuchungen zu machen. Also man kann genetisch zum Beispiel das ganze Genom sich ausdrucken lassen, aber was hat man davon und will man wirklich irgendeine schwerwiegende Genveränderung, die dazu führt, dass man hinterher dement ist oder was ich, einen Tumor kriegt? Will man das wirklich wissen? Dass solche Sachen muss man ja mit dem Patienten besprechen können, aber darüber muss ich dann erstmal selber als Arzt nachgedacht haben. Oder das ganz aktuelle Thema ist ja auch der assistierte Suizid. Natürlich sagt jeder gerne, wenn er irgendeine schreckliche Krankheit hat, dann bin ich ja lieber tot und da hilft mir doch mein Hausarzt oder mein betreuender Facharzt. Das ist aber auch für uns Ärzte erstmal ein Thema. Bisher konnte man immer sagen, das ist verboten, da darf ich Ihnen sowieso nicht helfen, also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ich finde gut, dass wir jetzt darüber reden. Trotzdem muss man sehen, für wen ist das der richtige Weg, dass jemand hilft, ein Dritter eben. Darum geht's ja also, dass man sich nicht von der Brücke stürzen muss, sondern dass man irgendein Medikament bekommt und zu Hause auf seinem Sofa oder in seinem Bett eben dann sterben kann.
Das heißt jetzt also, dass es auch in Zukunft einen Ethikausschuss geben muss?
Ja, Da bin ich fest von überzeugt, dass wir das weiter brauchen. Und ich hoffe auch, dass wir da jüngere Leute, das ist schon so ein bisschen bei der Ethik der Trend, dass das Leute sind, die schon ein bisschen mehr im Geschehen drin sind und die sich dann damit beschäftigen wollen, ist das eigentlich alles richtig und kann ich das noch mal hinterfragen? Aber es wäre noch besser, wenn man am Anfang seiner Ausbildung schon mal mit diesen Fragen konfrontiert ist und vielleicht sich manche Erfahrungen, negative Erfahrungen dann auch ersparen kann.
Das waren sehr spannende Ausführungen. Vielen Dank, Frau Dubois. Kommen wir von den ethischen Fragestellungen, die im Grunde genommen über allem schweben, auf die Ebene aktueller politischer Reformvorhaben. Welche Auswirkungen haben politische Reformen auf Ärztinnen in Praxis und Klinik? Dazu haben wir zwei Partnerverbände des DEB eingeladen, und zwar den Hartmann-Bund und den Marburger Bund. Ich darf zuerst Frau Dr. Jona, erste Vorsitzende des Marburger Bundes, begrüßen. Frau Dr. Jona, sehen Sie das Gesundheitswesen ähnlich wie der noch amtierende Gesundheitsminister Professor Karl Lauterbach in einer akuten Notlage?
Ich würde nicht sagen, dass das Gesundheitssystem in einer akuten Notlage ist. Das finde ich jetzt, da sind dann doch die Worte etwas zu hoch gewählt. Aber richtig ist, wir sehen Entwicklungen auf uns zukommen, die wir jetzt, weil wir so spät einsteigen, auch gar nicht mehr verhindern können. Da spreche ich von der doppelten demografischen Belastung des Gesundheitswesens. Also immer die ganze Bevölkerung wird deutlich älter. Wir haben diese demografische Entwicklung, dass die Babyboomer immer älter werden. Und so ist es nun mal, dass je älter Menschen sind, die Wahrscheinlichkeit von mehreren Erkrankungen gleichzeitig steigt. Und gleichzeitig werden wir als Ärztinnen und Ärzte mit alt und dementsprechend ist es immer schwerer, Nachwuchs zu finden. Es kommen weniger Ärztinnen und Ärzte nach für mehr Arbeit und das ist eine große Herausforderung. Und das wissen wir, wenn wir ehrlich sind, seit über 30 Jahren. Denn die Babyboomer, die heute älter sind, waren auch schon vor 30 Jahren auf der Welt, aber wir haben nichts getan. Wir haben nichts in Prävention, viel zu wenig in Prävention investiert. Jetzt kommen wir wirklich in eine Phase, die etwa 15 Jahre dauern wird, die extrem eng wird, mit hoher Versorgungsnotwendigkeit und zunehmend weniger Versorgungsmöglichkeiten. Dafür brauchen wir Lösungen. Das stimmt. Dazu gehören sicher auch gesetzliche Maßnahmen.
Schauen wir uns eine dieser Reformen an, die Krankenhausreform. Es geht darum, die Kliniken auf eine solide finanzielle Basis zu stellen. Kommen wir da um Klinikschließungen herum? Welche Folgen hätte das für Ärztinnen und Ärzte?
Also die Krankenhausreform ist meiner Meinung nach nie ohne Klinikschließungen geplant gewesen. Und mittlerweile hat ja auch der Bundesgesundheitsminister ganz klar gesagt, er rechnet mit mehreren hundert Krankenhausschließungen spätestens in den nächsten 10 Jahren. Und mehrere hundert, jetzt interpretiere ich das mal als eine Zahl etwa von 300 bis 400 Krankenhäusern. Das würde ja von den knapp 1600 somatischen Krankenhäusern, die wir haben, denn die Psychiatrien und Psychosomatik betrifft es ja nicht, doch fast ein Viertel bedeuten. Das hat Konsequenzen. Natürlich für Patientinnen und Patienten, weil dann Wartelisten entstehen werden und es hat Konsequenzen fürs Personal, was man scheinbar plant, wie Schachfiguren zu verschieben auf einem Schachbrett. Das werden die aber wahrscheinlich so nicht mitmachen.
Zu diesem Thema haben wir noch eine weitere Gesprächspartnerin eingeladen, Professor Dr. Anke Lesinski-Schiedat. Sie ist Vizepräsidentin des Hartmann-Bundes. Es geht wie immer ums Geld. Alle Beteiligten, also von den Medizinerinnen über Kliniken, die Pharmaindustrie bis zu Patientinnen, sollen beim Kostendenken mit einbezogen werden. Stichworte sind hier Budgetierung, Fallpauschalen oder auch Zuzahlungen. Was bedeutet die Krankenhausreform für die Kliniken?
Ich bin überzeugt davon, dass wir tatsächlich zu viele Krankenhäuser haben. Und zwar aus Sicht der Patienten wie auch aus Sicht der Ärzte. Wir brauchen eine Konzentrierung unserer Qualität, weil wir Ärzte auch eine Konzentrierung der Hardware brauchen. Wir müssen mit den Tools, die uns zur Verfügung stehen, arbeiten dürfen und dürfen die nicht in die Fläche verteilen. Das hat dann unmittelbar zur Konsequenz, dass die Weiterbildungsassistenten auch eine Konzentrierung auf weniger Plätze haben. Das ist im Einzelfall eventuell unangenehm, weil man seinen Heimatort verlassen muss. Aber das gehört auch wieder dazu zur Strukturierung der Freiheit meines Arbeitsplatzes, dass ich eventuell Teile meiner Arbeit auch mit nach Hause nehme. Das heißt also eventuell nur viermal in der Woche in das Krankenhaus fahre und den fünften Tag zu Hause bleiben kann und von dort online die bürokratischen Notwendigkeiten abarbeiten kann. Das heißt, wir brauchen eine Konzentrierungsmöglichkeit unserer Arbeit, damit wir die Qualität anbieten können unseren Patienten, die wir haben. Das hat aber eine unmittelbare Folge, dass wir eine bessere Vernetzung brauchen mit der ambulanten Medizin. Und da kann ich nur immer wieder für werben. Die Pandemie hat uns deshalb auch so gut überstehen lassen, weil wir so viele niedergelassene selbstständige Ärzte haben. Und hier muss es eine deutlich bessere Vernetzung geben mit der Krankenhausreform. Das heißt, wenn ich an einer Stelle das Krankenhaus schließen muss, weil einfach zu wenig Patienten dieses Krankenhaus benutzen können, weil die Spezialisierung an einem 50 Kilometer entfernten Ort ist, dann muss ich dennoch eine Gesundheitsversorgung in dieser Fläche haben, ob das jetzt eine Fläche ist in einer Kleinstadt oder eine Fläche ist in einem weiten Land. Ja, da muss ich eine deutlich bessere Strukturierung und Vernetzung haben mit dem Krankenhaus 50 Kilometer entfernt. Diese Strukturierung müssen wir aktiv machen und müssen uns nicht von den Insolvenzrechtsanwälten oder Betriebswirten vorgeben, sondern die muss aktiv gestaltet werden durch die politische Struktur und mit der Hinzuziehung von ärztlichem Wissen.
Der Homo medicus, also als Homo politicus? Auf jeden Fall, wenn man es aus Verbandssicht betrachtet. Kommen wir vom Kern der deutschen Reformvorhaben zum Tellerrand bzw. blicken über denselben hinaus. Uns zugeschaltet ist Frau Professor Dr. Bettina Pfleiderer. Frau Pfleiderer, Sie waren von 2016 bis 2019 Präsidentin des Weltärztinnenbundes. Welche primären Aufgaben erfüllt diese internationale Vereinigung? Was sind die Herausforderungen auf internationaler Ebene?
Der Weltärztinnenbund hat die Aufgabe, eine Dachorganisation zu sein. Ich denke, das ist unfassbar wichtig, denn wir haben ja die nationalen Ärztinnenverbände. Wir müssen natürlich auch international als Ärztinnen Gehör finden. Und ich sage immer, gemeinsam sind wir stärker als allein. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir diesen Dachverband haben, der als Dachverband dann ganz andere Zugangsmöglichkeiten hat international. Zum Beispiel sind wir an der UN. Da haben wir Status 2, ECOSOC. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, Statements abzugeben, Rederecht bei wichtigen Fragen. UN Women ist so ein Beispiel zu nennen. Am 8. März, wenn sich die Welt trifft, der Frauenverbände, etwas zu sagen, Gesundheitsthemen einzubringen. Wir haben die Möglichkeit, in Genf, Weltgesundheitsorganisation, da sind wir auch Mitglied, haben wir auch Status 2. Das heißt, da können wir auch uns zu Gehör bringen bei wichtigen Fragen. Es ist auch wichtig nochmal für die Verbände selbst, dass sie diese Plattform untereinander haben. Deutschland gehört zum Beispiel zu Zentraleuropa. Kann man sich zusammenschließen, kann auf europäischer Ebene auch gemeinsame Themen identifizieren und dadurch eben nochmal diese Themen auch breiter streuen und auch Ideen von anderen Verbänden haben. Soll man gar nicht unterschätzen, denn manchmal haben andere sehr gute Initiativen und die kann man dann zum Beispiel übernehmen. Und die Ziele sind schlicht und ergreifend dreifach. Einerseits Themen auf den Tisch zu bringen, die der Weltärztebund, und da meine ich Frauen und Männer, die da einfach nicht zu Gehör kommen. Man muss wissen, das hat sich zwar Gott sei Dank ein bisschen geändert, aber im Weltärztebund, der auch 50% im Schnitt in der Welt Frauen vertritt, haben Frauen tatsächlich kaum was zu sagen. Gab es mal eine Präsidentin, aber normalerweise waren das lange Zeit immer nur Männer und auch im Vorstand waren es vor allem Männer. Unsere Themen hatten da einfach nicht so diese, würde ich sagen, die Lobby. Deswegen braucht man uns auch, ne, dass wir sagen, was sind die Themen, die Frauen betreffen, die Ärztinnen betreffen und Medizinstudierende? Wie können wir international mehr sichtbar und hörbar machen? Deswegen braucht man uns.
Wie intensiv ist die Zusammenarbeit zwischen dem Weltärztinnenbund und dem Deutschen Ärztinnenbund und wie arbeiten die beiden Verbände zusammen?
Ja, vielleicht ist es erstmal wichtig zu verstehen, wie ist überhaupt die Struktur. Also wir haben ein Exekutivkomitee und da ist jede Region und momentan haben wir eben für Europa, ich glaube, das ist am spannendsten, drei Regionen, Südeuropa, Nordeuropa und Zentraleuropa. Dazu gehört ja der Deutsche Ärztinnenbund. Da gibt es 3 Vizepräsidentinnen jeweils, die diese Region vertreten. Und die Kommunikation für große Projekte läuft erstmal über die Vizepräsidentin. Dann gibt es noch, das nennt man sogenannte National Coordinators oder nationale Koordinatoren. Die vertreten dann das jeweilige Land und kommunizieren damit der Vizepräsidentin, die es wiederum ins Exekutivkomitee bringt. So, das ist so die Struktur und es gibt ganz viele Projekte, bei denen man sich beteiligen kann. Die nennt man die sogenannten Arbeitsgruppen. Es gibt zum Beispiel Forum 60 plus des Weltärztinnenbundes. Dann gibt es die Jungen, das junge Forum des Weltärztinnenbundes. Dann gibt es Gruppen, die sich mit häuslicher Gewalt beschäftigen, die sich mit der Situation der Ärztinnen beschäftigen, die sich mit speziellen Krankheiten beschäftigen. Geschlechtersensible Medizin ist auch ein ganz wichtiges Thema des Weltärztinnenbundes. Und da können dann die Mitgliedsländer jemanden hinschicken, beispielsweise in dem Thema häusliche Gewalt mitzuarbeiten oder Klima und Gesundheit. Da werden dann sogenannte Calls gemacht. Das bedeutet, es gibt einen Aufruf, die werden an die Mitglieder der Mitgliedsländerorganisationen geschickt und dann kann man sich melden und dort wird dann diese Themen bearbeitet, Webinare gemacht, Positionspapiere vorbereitet und so weiter.
Wie kann ich mir die Arbeitsweise des Weltärztinnenbundes vorstellen? Und wie reagiert dieser internationale Verband spezifisch auf aktuelle Krisen?
Wir haben ja verschiedene Kulturen, ne? Und wir müssen ja versuchen, immer Konsens zu finden. Und das ist nicht immer ganz einfach. Man kann sich ja vorstellen, dass natürlich manche Dinge ganz anders gesehen werden in Europa im Vergleich zu einem bestimmten Schwellenland. Das hat auch was mit Religion zu tun. Wie findet man da Kompromisse? Weil man muss halt wichtige Positionen immer abstimmen. Und das ist immer beim Weltverband ein Problem. Wahrscheinlich wie überall in der Welt, wenn es um solche Dinge geht. UN, G20 hat man ja auch gerade gesehen. Da ist jeder Satz manchmal, da ringt man drum. Und das heißt wiederum, was Sie vielleicht schon ein bisschen rausgehört haben, dass wir, der Weltärztinnenbund, nicht wirklich aktuelle Sachen schnell aufgreifen kann. Na, weil das ist schwierig, weil wir treffen uns nur alle 3 Jahre oder bei den Regionalgruppen. Man muss aber dazu sagen, der Weltärztinnenbund ist nicht politisch, ist unabhängig von Religion und unabhängig von den Staatsformen. Und das war und ist, glaube ich, auch ein Grund, weswegen manche Länder es schaffen, dass sie überhaupt in diesem Weltärztinnenbund sein dürfen.
Der Weltärztinnenbund versteht sich also eher als diplomatisch. Was sollte sich Ihrer Meinung nach für Ärztinnen in Deutschland ändern? Forderungen gibt es viele. Was muss dringlich angegangen werden?
Was muss sich ändern? Das Selbstbewusstsein von Ärztinnen, dass sie sich einfach zutrauen, Dinge zu tun, zu führen und Dinge anzugehen und diesen Selbstzweifel nicht mehr so zu haben, wie sie haben. Das Zweite, denke ich, müsste sich ändern, dass wir Strukturen ändern. Strukturen insofern, dass es kein Problem ist, dass man eben Doppelspitze hat in Leitungsfunktionen, Doppelspitze als Ärztinnen, Doppelspitze an Klinikleitungsstelle. Und das Letzte, was ich gerne hätte, dass eben auch Fachrichtungen, denen eben bevorzugt Ärztinnen arbeiten, dass die besser bezahlt werden, die Leistung besser vergütet werden. Und das Letzte wäre für mich, dass die sprechende Medizin besser bezahlt wird, also wenn ich mit Patientinnen und Patienten spreche, dass das auch adäquat vergütet wird. Und das sehe ich eben auch die Stärke von Ärztinnen in der medizinischen Versorgung. Wir können gut kommunizieren, aber wir bekommen kein Geld dafür. Also Vergütung für sprechende Medizin, Denkstrukturen in uns und unser Selbstbewusstsein, Denkstrukturen in der Gesellschaft, auch in den Ärzteverbänden. Und das hängt leider auch zusammen, dass wir manchmal uns das zu wenig zutrauen, dass wir uns mehr zutrauen, mehr Verantwortung zu übernehmen, auch in Verbänden, wo Entscheidungen getroffen werden, in der Ärztekammer. Wir werden vielleicht nicht immer gleich gewählt, aber wir müssen immer wieder antreten, immer wieder uns Gehör verschaffen, immer wieder unseren Kopf zeigen, immer wieder lästig fallen, immer mutig sein und ja, kraftvoll. Und wir müssen in diese Gremien.
Wenn das kein Motivationsschub ist. Vielen Dank, Frau Professor Pfleiderer, für das spannende Gespräch und den Einblick in die Arbeit des Weltärztinnenbundes. Wir haben in diesem Podcast sehr viel erfahren über die Aufgaben des Deutschen Ärztinnenbundes, aber auch, welche Erwartungen die junge Generation von Ärztinnen in ihren Beruf setzt. Ohne jetzt die Interviews wiederholen zu wollen, können wir resümieren, dass vor allem durch Digitalisierung und KI die Medizin gerade einen Quantensprung vollzieht. Bei Diagnosestellung ist KI inzwischen unverzichtbar. Und auch Patientinnen sollten sich daran gewöhnen, dass sie mehr und mehr mit Digitalem zu tun haben werden. Epa ante portas. Das muss nicht alles bedrohlich erscheinen, es bringt auch große Vorteile. Und gut, dass es im DAB einen Ethikausschuss gibt, der sich genau mit den Pros und Kontras unbegrenzten Fortschritts auseinandersetzt. Wenn Sie tiefer in die Materie eindringen möchten und sich für die Zukunft des Ärztinnenberufes interessieren, empfehlen wir Ihnen, auf der Webseite des Deutschen Ärztinnenbundes zu recherchieren. Hier gibt es viele spannende Interviews, Artikel und Berichte und auch Kontaktadressen, wie man sich selbst einbringen kann. Also, wir möchten uns bedanken, dass Sie bis hierher zugehört haben und wünschen Ihnen noch viele interessante Gespräche mit Ihren Kolleginnen. Alles Gute, mein Name ist Andrea Protscher und ich bin Autorin, Produzentin und Moderatorin dieser Podcast-Serie des Deutschen Ärztinnenbundes.